Gästeblock.
Finale, oh, Finale, oh. Hallo Leute, es wird ernst. Das große Abstiegsfinale am 34. Spieltag in Fürth steht bevor. Bei mir ist einer, der aber trotzdem immer ruhig schlafen kann. Hallo Andi.
Hallihallo zusammen.
Doch Andi weiß erstaunlich wenig über Fürth.
Moment.
Solange die Route findet, ist das egal, aber vor allem die neue Route mit dem neuen Auto. Seit heute fährt man elektrisch, hört, hört. Mhm. Also Gebrabbel rot, weiß, grün. It's a thing. Und das ist ja farblich auch ein perfekter Übergang zu unserem heutigen Gast. Denn wir haben Michael Fischer vom Podcast Fürther Flachpass und dem Verlag Nürnberger Presse bei uns. Da begleitet er das Kleeblatt. Und last but not least ist er mein Kollege bei den Rasenfunk Liga Tour Allstars. Grüß Gott, Michi. Habe ich irgendwas vergessen?
Ich sage erstmal Servus, die andere fränkische Begrüßung abseits von Grüß Gott. Die wichtigste Frage ist, kommt man rein elektrisch von Düsseldorf nach Fürth über die A3?
Das finden wir heraus.
Als ich mein Auto vorhin abgeholt habe, hatte es 95% und hat behauptet, es würde 523 Kilometer damit fahren können.
Das sind weniger.
Wahrscheinlich sind es echt ein paar weniger, aber ich bin vorsichtig optimistisch, wenn ich es auf 100% auflade, dass wir den Hinweg ohne Ladestopp überstehen.
Ja, und bei Andis aggressivem Fahrstil kann es aber natürlich auch sein, dass hinter Köln schon leer ist. Ne? Das müssen wir dann sehen.
Leider bei 180 abgeriegelt. Ich kann meine 230, wie ich es normalerweise mache, nicht fahren.
Ja.
Dabei ist die A3 jetzt so gut ausgebaut, auch im fränkischen Raum, für alle, die sich da freuen. Früher war da immer sehr viel Baustelle. Mittlerweile ist da sehr wenig Baustelle.
Ja, wir werden davon ausführlichst berichten in der Finalfolge.
Ja. Genau.
Ja, Michi, schön, dass du da bist. Auch von mir ein fröhliches Servus. Und wir haben es eben schon im Vorgespräch so ein bisschen festgestellt. Wir sitzen im selben Boot alle. Wahrscheinlich Thorsten und ich ein bisschen bessere Laune als du, aber wir rasen Richtung Wasserfall, der in die dritte Liga führt. So hat Thorsten es mal bildlich hier schön beschrieben.
Man könnte sich das so vorstellen, dass wir an einem Ast hängen und Michi hängt dann noch so an unserem Fuß unten dran.
Ja.
Und jetzt müssen wir gucken, ob wir alle runtergehen oder vielleicht nur jemand anders.
Ja, wir versuchen ihn da abzustoßen noch.
Jetzt wird es ein bisschen gemein, das Bild, finde
ich. Naja, aber ich sag mal so, es war ja schon vor dem fulminanten 3-1-Sieg der Fortuna klar, dass es ein Endspiel geben würde, um eben Relegation, Klassenerhalt oder direkten Abstieg. Was ist deine Gefühlslage aktuell? Wie schlimm ist es bei dir?
Meine Gefühlslage hat sich bei meinem Besuch im Berliner Olympiastadion deutlich verschlechtert, weil genau gegenüber von mir waren die sehr großen Leinwände des Olympiastadions und da kam dann irgendwann ein 1-0 und dann stand da Düsseldorf gegen Elversberg und stand Torschütze Le Choncourt. Und ich dachte, ein Fehler der Regie, ich schaue nach im Kicker-Live-Ticker, ist bestimmt ein Tor für Elversberg, aber war ein Eigentor von Le Choncourt. Und als dann irgendwann das 2-0 kam und es ist so eine komische Regie, dass da erst das Ergebnis kommt und dann die beiden beteiligten Mannschaften. Aber beim 2-0 wusste ich schon.
Für die Dramaturgie, ja.
Genau. Beim 2-0, das da aufgeleuchtet ist, wusste ich aber schon, es steht 2-0 für die Fortuna, weil im anderen Spiel stand schon 1-1. Ja, und dann stand es irgendwann 3-0 und ich dachte mir, okay, dann muss diese Mannschaft auf dem Platz, die da unten spielt, jetzt gewinnen. Wie wir jetzt wissen, hat sie das nicht getan, obwohl sie in den letzten 25 Minuten inklusive Nachspielzeit nur noch mit 3 Defensiv- und 7 Offensivspielern plus Torwart gespielt hat. Und wie wir wissen, hat sie trotzdem nur ein Tor geschossen, aber 2 zugelassen und hat dann eine einstündige Überzahl verloren, weshalb es nach dem Spiel auch am Gästeblock ziemlich eskaliert ist und für mich die Spielvereinigung vielleicht nicht komplett, aber zu Teilen schon da abgestiegen ist, weil man führt in den letzten Monaten alle Diskussionen, alle auch Streitigkeiten, die man hatte, beiseite geschoben hat. Ich denke, es ist auch in Düsseldorf angekommen, dass es da zum Beispiel um den Vereinsnamen geht. All diese Dinge wurden in den Hintergrund geschoben und man hat sich gemeinsam Fans, Sponsoren, Mannschaft teilweise auch und andere Verantwortliche zusammengesetzt, hat viele Aktionen gemacht unter diesem Motto, uns erklärt war, das wird niemals untergehen. Ja, aber irgendwie gefühlt ist es untergegangen. In Berlin zumindest war da kein gemeinsam mehr zu spüren, kein gemeinsames Band mehr zu sehen, sondern das Band wurde dann ja faktisch über diesem Graben, in den Rajan Grieb mal reingehüpft ist, über dem wurde es durchgeschnitten. Und die Mannschaft wurde, als sie dann in die Kabine ging, lautstark ausgepfiffen von den mitgereisten Fans. Und das ist ja ein Zeichen, so vor dem Abstiegsfinale, wenn die Mannschaft ausgepfiffen wird, es hätte besser sein können und die Lage hätte ja auch deutlich besser sein können, weil wenn man in Berlin gewonnen hätte, hätte ein Sieg, egal in welcher Höhe, gegen die Fortuna gereicht, um vorbeizuziehen. Mhm. So bräuchte es ja einen Sieg mit 3 Toren Unterschied.
Genau.
Das habe ich Noel Footcoy auch in der Mixzone gefragt, ob er das schon realisiert hat. Hat er gesagt, okay, puh, das ist aber eine sehr große Aufgabe.
Ja.
Weil auch im Wissen darum, dass die Fortuna ja eine andere ist, als sie noch vor einigen Wochen war und das eine deutlich bessere ist. Und um das schon vorwegzunehmen, Noel Footcoy hat die letzten 7 Tore der Spielverhandlung allesamt geschossen. Klar, das Gute ist, er könnte sich mit 3 Toren in diesem Spiel zum Torschützenkönig der zweiten Liga krönen, vermutlich, wenn die anderen beiden, die da oben noch sind, nicht ebenso oft treffen. Andererseits zeigt es auch, dass kein anderer Spieler mehr Tore schießt. Und auch der ehemalige Fortuna Felix Klaus, der in der Hinrunde ja noch Topscorer der zweiten Liga war,
ja,
in der Rückrunde gar kein Tor mehr gemacht hat und auch in einer schweren Formkrise steckt. Und der schon nach dem Derby gesagt hat, das Spiel gegen die Fortuna wird ein Albtraum für ihn, denn vermutlich wird einer seiner beiden Lieben absteigen.
Ja, naja, das habe ich auch gesehen, das Interview.
Genau. Ja, auf die einzelnen Spieler gucken wir auf jeden Fall noch ein bisschen. Wir wollen noch ein bisschen zurückschauen, was diese Saison allgemein eher so sportlich passiert ist. Da ist für uns natürlich auch noch ein bisschen interessant. Zu Saisonbeginn war ja der Ex-Fürther und aber auch Ex-Düsseldorfer Thomas Kleine euer Cheftrainer. Der durfte sich bis Dezember versuchen und bis dahin gab es tatsächlich eine enorme Gegentorflut. Die hat jetzt seinen Nachfolger Heiko Vogel so ein bisschen eindämmen können und wird vielleicht, was das betrifft, ein bisschen stabilisiert. Wirklich aus der Gefahrenzone verschwunden seid ihr jetzt nicht, auch wenn ihr in der Rückrundentabelle etwas besser dasteht. Natürlich genau wie Fortuna, also was wir eben gesagt haben, wir sitzen da so ein bisschen im selben Boot. Bevor wir jetzt auf die einzelnen Spieler vielleicht so ein bisschen gucken, was sind so allgemein die Gründe für die Probleme sportlicher Natur in dieser Saison?
Das klingt jetzt hart und das klingt nach Nachtreten, aber der von dir genannte Thomas Kleine ist einer der Gründe für diese Saison. Also ich habe ihn wirklich menschlich sehr geschätzt. Ich glaube, das können alle sagen, dass es menschlich ein feiner Kerl ist, der hier auch eigentlich ein Denkmal hat, weil er mit Fürth ja damals aufgestiegen ist, 2012, der erstmalige Aufstieg in die erste Bundesliga als Kapitän mit seinem Kollegen auch Milorad Pekovic und mit Felix Klaus auch. Gibt ein schönes Bild vom jungen Felix Klaus mit dem dann da schon damals alten Thomas Kleine, wie sie in Rostock die Pappschale in die Luft halten und die Meisterschaft feiern. Und dieser Thomas Kleine kam ja zurück vor dem 33. Spieltag, also vor knapp einem Jahr.
Genau.
Da hatte man auch gerade in Berlin verloren. 1-0 in Berlin verloren unter dem, ja, ich würde auch sagen, glücklosen Jan Sievert. Und man ist da so diesem Abstieg entgegengetrudelt und dann hat man eben sich entschieden, diesen berühmten Impuls zu setzen und hat die beiden Aufstiegshelden zurückgeholt. Dann hat man einen Punkt in Hannover geholt und den HSV dann mit einem Dreierpack von Felix Klaus besiegt und ist damit dann in der Liga geblieben. Ironie der Geschichte, es hätte ja auch mit 0 Punkten gereicht, weil die anderen Mannschaften auch nichts mehr geholt haben. Aber mit diesen beiden ist man in der Liga geblieben und hat sich dann aber entschieden, die beiden auch, oder zumindest dann Kleine zum Cheftrainer und Milorad Pekovic zum Co-Trainer zu machen.
Er war ja vorher schon in Bayreuth in der dritten Liga gewesen, also Kleine.
Das war seine einzige Cheftrainerstation aber.
Genau, davor war er lange Co-Trainer in Düsseldorf von Friedhelm Funkel.
Genau, und er war ja dann auch von André Breitenreiter in England Co-Trainer. Und auch wenn man sich so in der Branche umhört, sagen alle, ja, das ist ein geborener Co-Trainer quasi, der gute Arbeit im Hintergrund macht, aber keiner für die erste Reihe. Und das hat sich halt in Fürth schon sehr früh herauskristallisiert und deswegen ist sein Denkmal mittlerweile schon ziemlich angekratzt hier in Fürth. Ich glaube, er hat sich damit keinen Gefallen getan. Andererseits war es halt natürlich eine Chance für ihn, weil er hatte davor ja auch gar keine Cheftrainerstation mehr, wie du sagst, außer Bayreuth, wo er chancenlos abgestiegen ist, aber auch mit einem Verein und mit einem Kader, mit dem man vielleicht auch absteigen kann. Aber auch da gab es schon eine Gegentorflut. Und es gab eine Szene, die war sehr prägnant, die habe ich mir dann immer gemerkt über die Saison weg. Und dann, als es dann darum ging, dass er auch gehen musste, war die nochmal sehr präsent auch in meinen Texten. Im Sommertrainingslager hatte man einen sehr jungen Torwart geholt, Sebastian Jung, und der hat 2-3 Mal einen Fehler gemacht und Branimir Gota als Führungsspieler, Kapitän, hat ihn auf dem Platz zur Sau gemacht, hat ihn angeschrien und so weiter. Und dann ist sogar der Torwarttrainer dazwischen gegangen, hat gesagt, Brane, es reicht jetzt. Und dann hat Gota den Torwarttrainer auch noch beleidigt. Und das ist ja eigentlich der Moment, in dem irgendwann dann der Cheftrainer sagen muss, entweder Ruhe jetzt oder ab in die Kabine. Genau. Und er hat einfach nichts gesagt. Nichts. Hm. Und damit verliert man eine jegliche Autorität in dem Kader. Ja. Vor allem von Spielern wie Gota, die in diesem Verein quasi Legenden sind, die da seit 7 Jahren, ja, 7 Jahre sind es jetzt dann, wenn er geht, da sind, die eine krasse Stellung, krass exponierte Stellung auch haben und hat einfach nichts gemacht. Und das ist natürlich erstens mal, um den jungen Spieler zu schützen, zweitens seinen Trainerkollegen zu schützen und auch den Kapitän vielleicht noch ein bisschen in die Schranken zu weisen, hat nichts gemacht. Und das ist so eine exemplarische Szene. Und egal wie oft man ihn auch gefragt hat, er hat dann irgendwie nie einen Ansatzpunkt gefunden, warum er jetzt so viele Gegentore kassiert, warum man 3-0 in Elversberg zurücklegt in der 85. Minute und am Ende 6-0 verliert. Ja, dieses Spiel ist mir auch noch sehr präsent, weil diese drei Tore, wenn ich kassiert hätte, schauen wir aufs Torverhältnis, würde auch wieder ein einfacher Sieg gegen die Fortuna reichen. Und da gab es einige solche Spiele, in denen die Mannschaft zerfallen ist. Also eine Woche nach diesem 0-6 hat man 1-4 verloren gegen den KSC. Also man hat ein -9 Torverhältnis von 2 Spielen gehabt. Und es gab dann einfach, er hat keinen Ansatzpunkt mehr gefunden, das zu ändern. Und das war dann schon, ja, es waren wirklich schwache Spiele. Man hat defensiv gar nichts hinbekommen. Auch die als Säulen verpflichteten Spieler, wie jetzt zum Beispiel Philipp Ziereis, der sollte der Abwehrchef sein, hat er selber gesagt, katastrophale Hinrunde gespielt, die keineswegs seinen Ansprüchen entsprochen hat. Da war er vorher auch beim Linzer ASK, hat er Europa League gespielt. Also so hat er in der Hinrunde nicht, oder ist er nicht aufgetreten wie ein Europa League-Spieler.
Ich meine, er war auch ein bisschen verletzt zwischendurch, meine ich, oder?
In der Sommervorbereitung. Er hat sich Testspiel gegen den Halleschen FC, man hat in der Vorbereitung gegen den Halleschen FC sogar verloren, das muss man dazu sagen. Und hat gegen eigentlich irgendwie alle Viertligisten mindestens 2 Tore kassiert. Also man hätte vielleicht sehen können, dass die Defensive ein Problem werden kann. Ja. Hab dann irgendwann auch mal den Trainer darauf angesprochen und er sagte, ja, dann machen wir jetzt noch kein Fass auf. Aber dann gab es halt 2 Tore, Gegentore gegen Dynamo Dresden, 3 in Braunschweig und man hatte dann schon 5 an den ersten beiden Saisonspielen.
Genau, und dann kam ja auch schnell, glaube ich, der Auswärtssieg, das 5-4 in Magdeburg. Ne?
Genau, also auch da teilweise ein Gegentor unter Gütige mithilfe von Philipp Ziereis. Ja. Klar, und man hat dann die Spiele da aber noch gewonnen. Also man hat dann 3-2 gegen Dresden gewonnen, hat da in Magdeburg gewonnen. Also es sah noch punktemäßig ganz gut aus. Und von diesem Punktepolster hat man ja noch ein bisschen gezerrt, bis man endgültig da unten reingerutscht ist. Aber wirklich überzeugend war da kein Sieg dieser Spiele. Und der weitere Sieg, der dann noch war, der hat Thomas Klein nochmal kurz zu den berühmten A-Punkt gerettet. Man hat 1-0 gegen Münster gewonnen mit einem Traumtor von Yannick Dehmen in der 95. Ansonsten wäre er vielleicht da schon geflogen. Ja, dann ist er halt paar Spieltage später dann geflogen, weil eigentlich war allen klar, dass es nicht mehr weitergeht, aber man hatte halt offenbar nicht den Mumm oder war nicht bereit, ihn nach einem Sieg rauszuwerfen und hat es dann halt kurz darauf getan, hat dann Heiko Vogel geholt und auch da ganz kurz noch gab es schon so 2 Erlebnisse, die vielleicht alles verändert hätten im Derby gegen den 1. FC Nürnberg in Nürnberg. Es war das erste Spiel von Vogel, hat Felix Klaus kurz vor Schluss nach einem Abpraller freie Schussbahn aus 3 Metern und wenn er den Ball irgendwo hinschiebt, und nicht auf den Torwart, dann gewinnt man das Derby und dann hat man wahrscheinlich diese berühmte Initialzündung, dass man mit einem Derby-Sieg beim ersten Spiel des Trainers ja ins vorletzte Spiel geht, vor der Winterpause. Und so macht man es halt nicht. Und im Spiel darauf gegen die Hertha lag man 0-2, glaube ich, hinten. Am Ende stand es 3-3 und Klaus hatte auch wieder einen freien Schuss im 16er, setzt ihn neben das Tor. Und das sind halt Millimeter, Nuancen, die so im Fußball halt entscheidend sind.
Und dann war er gelbgesperrt in Düsseldorf.
Ja.
Aber da fand ich euch sehr schwach, muss ich sagen, also beim Hinspiel.
Das war eben das Krasse auch. Man hatte diese beiden Spiele, die eigentlich in Nürnberg war es gut. Gegen die Hertha war die erste Halbzeit auch nicht gut. Die zweite war dann wirklich gut. Man hat dann auch dieses eben aufgeholt, das 0-2 war, es stand 3-3. Man hatte den Sieg auf dem Fuß und alle dachten, okay, mit diesem Trainer Heiko Vogel wird alles besser. Und dann kam das Spiel in Düsseldorf. Ich habe es live im Stadion gesehen und es war katastrophal. Und so ging man dann in die Winterpause. Und am Ende geht man mit einem neuen Trainer und 2 Punkten in die Winterpause aus 3 Spielen. Gegen Gegner, wo man mindestens mal bei der Fortuna was hätte holen müssen, weil die ja ebenfalls mit unten drin war und eigentlich alle dachten, okay, wenn Markus Anfang jetzt verliert, dann ist es vorbei. Ja. War ja quasi dieses, Mislintat sagt, ein Spiel darfst du unser Trainer sein und er durfte es dann noch länger sein.
Ja. Vogel hat die Defensive generell ein bisschen stabilisiert, also nicht mehr ganz so viele Gegentore, setzt jetzt auf Spielkontrolle eher. Was ist er, ich meine, du bist wahrscheinlich auch mit ihm regelmäßig in Kontakt. Was ist er so für ein Typ im Gegensatz zu Thomas Kleine? Und siehst du ihn insgesamt positiver als dann die Art oder die Arbeit von Kleine? Die Art vielleicht nicht, aber die Arbeit.
Ich sehe ihn wirklich insgesamt positiver. Ich habe zuletzt auch ein Porträt über ihn geschrieben. Dann wurde ich spöttisch als Trainerfreund bezeichnet. Weil natürlich, wenn man auf die reinen Punkte pro Spiel schaut, ist es nicht recht viel besser. Aber diese Totalausfälle, die es in der Hinrunde gab, 0-6, 1-4 und so weiter, die gab es ja nicht mehr. Es gab ein wildes Spiel gegen Magdeburg, da lag man mit 5 Gegentoren in 20 Minuten zwischenzeitlich 1-5 hinten, hat aber am Ende noch 4-5 nur verloren und war dem 5-5 nahe, also ein wirklich völliges Freak-Spiel. Und daher kommen auch die meisten der, also Rückrunden-Gegentore, es waren 5 in einem Spiel, wenn man das rausrechnet, dann ist der Schnitt eigentlich ganz okay und ist auch ein Schnitt, mit dem man vermutlich in der Liga bleiben würde, wenn man den über die ganze Saison geholt hätte. Hat man nicht, aber man merkt Heiko Vogel schon an, er war ja beim FC Basel, war mit dem FC Basel Schweizer Meister, hat den Schweizer Pokal geholt, hat die Bayern und Manchester United in der Champions League geschlagen. Also auch da irgendwann so Kneipenquiz wissen, welcher zweitiger Trainer hat Manchester United geschlagen in der Champions League. Ja, das war Heiko Vogel. Aber war halt auch, das war 2012. Also das ist schon ein bisschen her. Damals, wir haben es vorhin gehört, 2012 ist Fürth mit Thomas Kleiner als Spieler noch aufgestiegen in die Bundesliga. Und das waren die größten Erfolge von Heiko Vogel. Er hat nochmal dann mit Sturm Graz den Pokal geholt. Also er hat nachgewiesen, Erfolg haben zu können. Er hatte aber auch Brüche in seiner Biografie. Aber ein Trainer, der sonst nur erfolgreich ist und Champions League spielt, trainiert, der kommt ja nicht nach Fürth.
Das ist ja bei uns genauso, ja.
Ja. Und man merkt es schon Heiko Vogel an, dass er ein krasser Fußballfachmann ist. Ich finde, er wirkt auch in Pressekonferenzen nicht so eloquent und fachkundig, übertrieben gesagt, wie wenn man mit ihm persönlich redet. Wenn man so im 4-6-Augen-Gespräch mit ihm ist, kann man stundenlang mit ihm über Fußball reden und es ist wirklich gut. Und das hatte ich bei den beiden vorigen Trainern, Siebert und Kleine, nicht. Und ich hätte mir auch gut vorstellen können, kann mir es immer noch gut vorstellen, dass man mit ihm weitermacht. Andererseits, wenn man jetzt dann absteigt mit ihm, kann ich mir jetzt auch wieder nicht vorstellen, ob er in die dritte Liga mitgeht. Andererseits könnte das seine letzte Chance womöglich sein. Aber ich finde, er ist ein weitaus größerer Fußballfachmann. Die Frage ist, ob man als Fürth noch so viel bessere Trainer bekommt, außer man holt halt wie andere Vereine junge Konzepttrainer. Das traut man sich in Fürth aber auch eher selten zu. Außer man will jetzt Jan Sievert als Konzepttrainer bezeichnen. Aber das würde ich jetzt auch ein Fragezeichen dahinter stellen. Und ja, insgesamt, er hat es stabilisiert, aber er hat es halt auch nicht geschafft, die Konstanz reinzubringen. Man hat dann öfter mal Unentschieden gespielt, statt die Spiele zu ziehen. Also waren es am Ende auch zu viele Unentschieden oder zu knappe Niederlagen am Ende. Das ist mit Sicherheit auch durch die Fitness erklärbar, führt es ja in allen relevanten Laufstatistiken letzter. Also Sprints, intensive Läufe, Kilometer und so weiter. Rührt natürlich auch von vielen Spielen in der Hinrunde. Rührt aber auch daher, dass man phasenweise mit einer sehr alten Mannschaft gespielt hat, die vielleicht nicht mehr ganz so viel läuft. Also Felix Klaus würde ich da rausrechnen, der ist auch mit 33 noch sehr fit. War jetzt auch im letzten Spiel wieder der laufstärkste Spieler auf dem Platz. Aber Herr Gotha wird natürlich keine 13 Kilometer mehr oder 17 wie Hartl bei St. Pauli mal laufen. Und wir wissen alle, der Fußball ist dynamischer, ist schneller geworden. Und wenn man mit einer Mannschaft spielt, die 28 im Schnitt ist, dann hat man halt nicht mehr diese ganze Dynamik drin. Also es gibt sehr viele Baustellen, an denen man arbeiten muss, sehr viele Baustellen im Kader. Das ist natürlich die ganzen Führungsspieler, ihre Rollen nicht so ausgefüllt haben, wie man das sich vorgestellt hat, ist einer der Gründe, warum wahrscheinlich auch die vielen Talente, die man hat, nicht funktioniert haben, weil sie kein Korsett hatten, an dem man arbeiten kann. Aber da könnte man jetzt sehr, sehr weit in die Tiefe gehen. Das würde wahrscheinlich viele abschrecken.
Ist aber auf jeden Fall eine sehr gute Vorlage, denn typischerweise nach den Trainern kommen bei uns die Mannschaftsteile. Und du hast das Thema Baustelle gerade angesprochen. Und ich würde sagen, ihr hattet zumindest, vielleicht habt ihr sie immer noch, das musst du uns erzählen, im Tor diese Saison definitiv eine Baustelle. Sebastian Jung hattest du schon erwähnt, der ist inzwischen nicht mehr da. Ihr hattet im Sommer dann Timo Schlieg von Rabba Leipzig ausgeliehen, der hat sich dann aber verletzt und deshalb hat erstmal Pelle Bovink gespielt. Den hatte damals ja Kwasniok bei Paderborn so rausgeekelt und jetzt ist er über die Zwischenstation Ingolstadt zu euch gekommen. So richtig überzeugt hat er fairerweise nicht und dann hat, glaube ich, Schlieg ihn in den letzten Spielen verdrängt. Der hat dann eine direkte Ecke in Düsseldorf von Muslia kassiert und machte da zumindest nicht so eine elegante Figur. Ich glaube, dann in der Rückrunde war dann Bovink erst wieder im Tor und jetzt spielt aber doch seit längerer Zeit und wahrscheinlich am stabilsten von allen Silas Prüfrock. Der hat nicht nur einen ungewöhnlichen Namen, sondern ist mit, und das ist jetzt natürlich, also er hat für einen Profitorwart eine ungewöhnliche Körpergröße. Er ist 1,80 groß und das meine ich als ähnlich großer Mensch und Ex-Torwart, der nur aus diesem einen Grund kein Profi geworden ist.
Nur das eine.
Ja, wie bei anderen das Knie, nur weil ich nicht groß genug geworden bin. Also es ist im Profifußball, ich glaube, das kann man fairerweise sagen, eher selten, dass ein 1,80 Torwart im Tor steht. Von allem, was ich so sehe, macht er das häufig gut, aber nicht immer. Aber vielleicht kannst du vor allem natürlich zu Prüfrock uns ein bisschen was erzählen.
Fangen wir in der Sommerpause einfach ganz kurz an, weil da war Silas Prüfrock nämlich die Nummer 5 im internen Torwart-Ranking. Also spielt jetzt gerade die Nummer 5. Man hat Timo Schlieg geholt und gehofft, dass man zum dritten Mal sich einen guten Leittorhüter holt, einen jungen deutschen Torhüter, der eine große Karriere vor sich hat. Man hatte ja Jonas Urbig vor 2 Jahren. Also man sieht jetzt, wo Jonas Urbig jetzt spielt. Und das hat er damals in Fürth schon gezeigt. Man hatte dann Nahuel Noll, der jetzt auch bei einem Aufstiegskandidaten der zweiten Liga zeigt, dass er vielleicht nicht ganz das Niveau von Urbig hat, aber dass er auch mindestens mal ein guter Zweitliga-Torhüter ist. Und dann hat man Timo Schlieg geholt als Leihspieler, der sich allerdings in der Sommerpause, erst hieß es, er sei ein bisschen angeschlagen und irgendwann hat sich rauskristallisiert, er hat eine Verletzung. Es wurde aber nie gesagt, welche Verletzung er hat. Irgendwann war er aber gar nicht mehr da. Man hat ihn nie mehr gesehen. Er war dann in Salzburg in einer Reha-Klinik. Ganz ominöse Verletzung. Irgendwas offenbar abgerissen am Oberschenkel. Keiner hat es genau gesagt, was es ist. Und deswegen hat dann am Anfang Pelle Buving gespielt. Man hat auch noch, weil ich vorhin sagte, Nummer 4, man hat ja auch noch Nils Körber, den kennt man ja auch noch aus Rostock und Osnabrück. Der ist schon seit längerem da, der hat noch Asusi damals geholt für eine Ablösesumme, aber ist in Ungnade gefallen und sollte eigentlich im Sommer gehen, ist aber nicht gegangen und deswegen wird das seither ignoriert als Torwart. Also ich würde sagen, das ist eigentlich der beste Torhüter, den man hat, aber man lässt ihn halt nicht spielen.
Ach was.
Was auch zu dieser Saison irgendwie passt. Ja, und dann gab es noch Sebastian Jung, wie du sagtest, ein junger Torhüter, den man geholt hat vom SV Babelsberg, irgendwie ganz komischer Transfer. Also der hat irgendwie 14 Spiele oder 12 für den SV Babelsberg gemacht und dann hat man ihn hier als Profitorwart geholt mit einem 3-Jahres-Vertrag. Er hat gezeigt, dass er nicht das Zeug hat zum Profitorwart, noch nicht vielleicht, und hat dann irgendwie auch wirklich nirgendwo mehr gespielt, durfte nicht mehr mit den Profis trainieren, wurde in die U23 fest versetzt und jetzt im Winter nach Slowenien oder Slowakei, ich bring's mal durcheinander, in eines dieser beiden Länder ausgeliehen, also in eine Liga, in die jetzt vielleicht nicht gerade die Top-1-Liga in Europa ist, und da spielt er aber auch nicht regelmäßig. Also ich bin sehr gespannt, wie es mit diesem Spieler auch weitergeht, und da hat immer noch Silas Prüfrock, der eben die Nummer 5 war, der im vergangenen Jahr sehr gute Leistungen in der U23 gezeigt hatte, die Platz 3 in der Regionalliga Bayern war im vergangenen Jahr. Spoiler, jetzt ist man auf dem Abstiegsplatz, Relegationsplatz, 2 Punkte vom Abstiegsplatz. Ja, und da war er sehr gut, hat einen neuen Vertrag bekommen, aber es hieß, er soll weiterhin U23 spielen. Er hat es aber offenbar so gut gemacht und, Klammer auf, die anderen so schlecht, Klammer zu, dass er sich im Ranking nach oben gearbeitet hat und dann irgendwann die Nummer 2 mal war, als Schlieg-Verletzer, weil dann, glaube ich, auf Schalke war es zum ersten Mal, dass er als Ersatztorhüter auf der Bank saß. Ja, und dann am Ende hat er sich irgendwann durchgesetzt, musste dann, ich glaube, 3 Spiele hat er gemacht, das erste davon im Pokal gegen Kaiserslautern. Mhm. Und dann irgendwann musste er wieder raus, weil dann Schlieg fit war.
Ja.
Und dann war, glaube ich, bring's ganz durcheinander, dann war irgendwann wieder Buffing drin und dann war wieder Prüfrock drin. Also es gab ein stetiges Wechselspiel, aber am Ende ist, muss man jetzt sagen, von den fitten Torhütern, die man hat, wenn man den einen abzieht, den man nicht spielen lassen will, ist Prüfrock der beste Torhüter. Er ist klein, ja, er gibt einem aber am Fuß ziemlich viel. Also er ist ein sehr mutiger, sehr riskanter Torhüter. Wenn man Fußball spielen will, der kann auch mal ein Pressing überspielen, der spielt teilweise Pässe über 40 Meter in den Fuß des Spielers vorne. Er ist ehemaliger Mittelfeldspieler, auch hat er mir mal erzählt, also hat er bei RB Leipzig gespielt, hat früher aber auch da auf dem Feld gespielt. Und ja, natürlich ist es dann bei Ecken, bei hohen Reingaben schwierig mit der Strafraumbeherrschung, aber er macht das halt dann wett mit dem, was er mit dem Fuß gut kann. Hat auch im Pokalspiel in seinem ersten Spiel einfach Marlon Ritter den Ball über den Fuß gechippt, 1 Meter, als er vor ihm stand. Und hat einfach wirklich völlig verrückt gegrinst. Also der ist auch, sagt man der Torhütern gerne nach, dass sie etwas verrückt sind. Der ist es auch. Und am Ende ist aber wahrscheinlich halt jetzt nicht der kommende Manuel Neuer. Aber interessant, er wurde zur DFB U20-Nationalmannschaft eingeladen. Aha. Das zeigt, dass es offenbar nicht so viele Talente in seinem Jahrgang gibt. Denn er ist der am höchsten spielende Torhüter dieser U20. Der andere Torhüter ist der Tor vom FC Basel 2 und vom HSV 2.
Okay.
Also Prüfrock ist dann da der am höchsten spielende Torhüter der deutschen U20, wenn man immer von der Torhüter-Nation spricht.
Ja, ja, ja. Interessant.
Ja. Wir haben die Defensive ja schon angesprochen und da können wir dich leider auch nicht mit in Ruhe lassen, denn wir arbeiten uns, wie du vielleicht dann jetzt merkst, von hinten nach vorne durch. Die meisten Spieler, wenn man sich so die Namen anguckt, Luca Itter, ja, Itter gegen Itten, wird nicht passieren leider, weil eben jener Itten bei uns ja leider ausfällt. Yannick Dehm, Maximilian Dietz, Lukas Reich, irgendwie, das war nicht so richtig was. Jan Elvedi und eben dieser eben noch genannte Philipp Ziereis, die waren wahrscheinlich noch am stabilsten in der Abwehr und eigentlich ist es ja so, alle haben schon mal gezeigt, dass sie das können, was sie da tun. Eigentlich, dass sie es können sollten, aber so richtig im Verbund funktioniert das nicht. Was ist da der Hintergrund? Woran kann das liegen?
Ich glaube, man kann bei einigen Spielern festhalten, dass sie vielleicht über ihren Zenit sind. Das ist bei Herr Gotha und Julian Green, kommen wir gleich noch drauf, auf jeden Fall. So, bei Luca Itter muss ich gerade schmunzeln. Also ich glaube, es wird zum Duell Itten gegen Itter auch aus dem anderen Grund nicht kommen, ja, dass genau. Itter einfach nicht spielt. Ja. Also weil Itter in der Rückrunde, also die ganze Saison über fast gar nicht, in der Rückrunde unter Vogel gar keine Rolle spielt. Vogel hat dann auch mal sehr deutlich ihn öffentlich kritisiert. Das Zitat war so sinngemäß, bei mir kann sich jeder anbieten, aber muss irgendwann mal damit anfangen. Und das für den ehemaligen Führungsspieler, der ja auch im Sommer noch verlängert hatte und sollte da eine viel wichtigere Rolle, eine Führungsrolle einnehmen. Das hat er nie getan. Blöderweise gibt es eigentlich auch nur eine Position, finde ich, die Luca Itter gut spielen kann. Das ist der linke Innenverteidiger in der Dreierkette. Als man aber Viererkette gespielt hat, gab es die Position gar nicht mehr. Jetzt spielt man wieder Dreierkette. Da ist aber eigentlich Reno Münz gesetzt, der 7 Jahre jünger ist und auch deutscher U20-Nationalspieler. Also da muss man ein bisschen auf Talententwicklung setzen. Plus der einfach der bessere Verteidiger ist, muss man momentan auch sagen. Also der bei Luca Itta, glaube ich, da stehen die Zeichen auch auf Abschied. Ich muss fast sagen auf Abstieg, aber hier steht überall. Ja, Lukas Reich, ein junges Talent, hat man viel Geld dafür in die Hand genommen für vierte Verhältnisse, 500.000 Euro.
Okay.
Hat ihn von 1860 München losgeeist. Auch da ging's, also das passt zu uns, eine Saison voller Pleiten, Pech und Pannen, dass er eine Blinddarm-OP hatte, weil nach seinem ersten oder zweiten Training hat er starke Bauchschmerzen gehabt und dann wurde ihm der Bauch aufgeschnitten und wurde da so ein Blinddarm entnommen und dann konnte er auch länger nicht spielen, also er hatte keine gute Vorbereitung. Ja, Zias hatte eben auch eine Verletzung in der Spätphase der Vorbereitung und deswegen Probleme, die er mit in die Saison genommen hat. LVD kam ja erst in der Winterpause ausgeliehen. Dietz ist für manchen hier noch Innenverteidiger. Der Trainer sieht ihn jetzt auf der 6. Ich finde, für die 6 bringt er viel zu wenig mit, um da spielen zu können. Er spielt aber trotzdem, kommen wir gleich beim Mittelfeld noch drauf, dass da auch Probleme gibt. Ja, Bjarnason hat man noch geholt vor einem Jahr. Brynjar Ingi Bjarnason, ein Isländer aus Norwegen, von HamKam heißt der Verein, glaube ich.
Okay.
Also auch ein sehr wilder Transfer. Ja, ob jetzt jemanden vergessen noch? Man hat auf der linken Schiene, wurde mal bei einem Fandialog gesagt, hat man geplant mit dem Spieler Marco John.
Okay.
Da sagt man schon noch was. Der war mal ein sehr guter Linksverteidiger, hat auch unter Zorniger damals als Leihspieler der TSG Hoffenheim eine wirklich gute Saison gespielt, ist dann zurück nach Hoffenheim, hat sich da schwer verletzt und ist vor einem, also vor eineinhalb Jahren schon, ja, die Zeit rast, nach Fürth fest zurückgekommen, hat in dieser Saison aber 7 Spiele, glaube ich, gemacht und bei seinem 8. hat er sich wieder verletzt. Und der sollte eigentlich der Stammlinksverteidiger sein. Das ist auch ein überdurchschnittlicher Spieler für die zweite Liga. Nur wenn er nie fit ist. Wir wissen ja, der stärkste Spieler ist der Fitte. Und das ist halt bei ihm leider nie der Fall. Und so hat man auf der linken Seite jetzt irgendwie gar nichts. Also an gelernten Linksverteidigern mehr. Und dann spielt er halt Aaron Keller. Den muss man jetzt auch zu den Verteidigern zählen, weil er in der Dreierkette, Schrägstrich Fünferkette da hinten links spielt. Mhm. Den kann man aber auch bei der Offensive mitzählen. Deswegen würde ich mal ihn jetzt hier noch rauslassen.
Ja,
ist ja ein Hybrid als der Schienenspieler.
Es zieht sich so ein bisschen dadurch, dass, also jeder hat seine eigene Geschichte, warum es diese Saison bei ihm nicht läuft und in Summe wirkt sich das natürlich dann ziemlich massiv auf das Team aus. Und ja, du hast schon ein bisschen angedeutet, die Probleme gehen auch im Mittelfeld so ein bisschen weiter. Ich glaube, einen kann man aber ein bisschen ausklammern, das ist Paul Will, den ihr von Darmstadt ausgeliehen habt. Der zumindest von meinem Eindruck von außen spielt da scheinbar eine ganz gute Rolle und hat ja auch zum Beispiel auch einem langjährigen Leistungsträger Julian Green so ein bisschen den Rang abgelaufen, kann man das sagen? Wie siehst du so in der Zentrale, vor allem im Mittelfeld, die Situation? Also erstmal eher defensiv, ein bisschen weiter vorne kommen wir dahin.
Deswegen, also Julian Green ist schon eher Achter als, oder Zehner als Sechser, deswegen Rang ablaufen. Hat wahrscheinlich eher Dietz den Rang abgelaufen, der ja auch mal Sechser hier oder viel Sechser gespielt hat. Bei Paul Will war es wirklich krass. Also man hat dann natürlich unter den Fans gibt's dann, oh, da holt man jetzt einen lange verletzten Ersatzspieler von Darmstadt. Wie soll denn das funktionieren? Und man hat dann gesehen, dass ein lange verletzter Spieler von Darmstadt trotzdem mit Abstand der beste Spieler in dieser Mannschaft sein kann, weil Paul Will einfach wirklich das ist, was Fürth seit Jahren sucht, nämlich ein verlässlicher Sechser, der Räume zuläuft, der aggressiv ist, der Bälle erobert, der auch mal nach vorne was gestalten kann, hat ein schönes Tor geschossen in Kaiserslautern, wirklich ein Traumtor. Wurde aberkannt vom VAR, wie ganz Fouls vorher. Auch das so eine Geschichte dieser Saison. Aber der ist wirklich, also als Vierter würde man sich wünschen, den könnte man fest verpflichten. Aber der SV Darmstadt hat schon die Verträge keine, also hat alle Klauseln, wonach Fürth irgendwas nach der Saison mit ihm anfangen könnte, gestrichen. Die Fürth hätten gerne da Klauseln drin gehabt, aber der wird nach Darmstadt zurückkehren. Darmstadt wird ja auch in der zweiten Liga bleiben. Und bei Darmstadt wird er auch spielen, gehe ich davon aus, zumindest mehr als bislang, weil er einfach ein guter Spieler ist für die zweite Liga. Der sehr vieles mitbringt. Klar könnte er nach vorne vielleicht ein bisschen mehr machen, aber wenn ein Sechser verlässlich seine Arbeit verrichtet und die Gefahr vom Tor weghält, was einer der Gründe ist, vielleicht sogar der größte Grund für die bessere Defensive, in der Gründe, dass man endlich mal einen Sechser hat. In Fürth sucht man seit Jahren nach einem Sechser und man findet einfach keinen. Man hat ja auch mit Doni Arifi, den haben wir jetzt noch gar nicht genannt, einen Spieler geholt in der Winterpause von Kuopion Palloseuri, heißt es, glaube ich. Spielen auch in der Conference League. Also die Kurzform ist KuPS. Ein finnischer Verein, der in der Conference League spielt, da hat man ihn geholt. Und er hat noch kurz vor Weihnachten mit KuPS gegen Crystal Palace gespielt in der Conference League. Und ich habe ihn zum ersten Mal spielen und dachte mir, wie kann das sein? Und das ist bei vielen Spielern halt so, dass man sich denkt, eigentlich müsstet ihr es doch können. Ihr habt es auch schon mal nachgewiesen, wie ihr gerade gesagt habt. Aber sie schaffen es hier nicht nachzuweisen. Und das natürlich, wenn es zu viele Spieler gibt, faktisch fast alle, die es nicht nachweisen, dass sie das, was sie können, hier auch können, dann reicht es halt einfach nicht und dann wird man vermutlich sehr verdient absteigen. Und dann spielt halt trotzdem wieder Maximilian Dietz, den man eigentlich ja im Winter zwei Spieler vor die Nase gesetzt hat, mit Will und Arifi. Eigentlich wollte man mit Will und Arifi wohl auch spielen, nach allem, was man gehört hat. Aber Arifi ist halt so weit weg davon, eine Verstärkung zu sein, dass er doch wieder Dietz da spielt neben ihm. Und das muss man auch Paul Will noch zugutehalten, dass er es noch geschafft hat, Maximilian Dietz neben sich besser zu machen. Also der ist in der Rückrunde ein sehr viel besserer Maximilian Dietz als in der Hinrunde. Aber trotzdem auch, ja, er hatte eine gute Saison unter Zorniger, da war er links in der Dreierkette, linker Innenverteidiger, hatte einen guten Spielaufbau und ich glaube auch, dass es eine Position ist, die ihm besser liegt, weil im Zentrum ist er oft ganz falsch orientiert, das sieht Gegner in seinem Rücken nicht. Da könnten wir jetzt Maximilian Dietz Deep Dive machen, aber am Ende ist es, also ich habe das auch mit einigen Lesern und Hörern und Fans und so weiter diskutiert, am Ende ist Maximilian Dietz halt ein Sechser, den du spielen hast, wenn du auf Platz 14 bis 18 der zweiten Liga bist. Das klingt jetzt hart, aber bei besseren Vereinen würde er nicht auf der 6 spielen. Und bei einem Abstiegskandidaten spielt halt ein Spieler dieser Qualität. Ist ein netter Kerl, aber hat jetzt auch über mehrere Jahre nachgewiesen, jetzt auch schon 23, wird glaube ich 24, dass er jetzt wahrscheinlich nicht mehr in die Bundesliga wechseln wird eines Tages.
Das ewige Talent, ja.
Ja, war ja auch so, also nur da ganz kurz dazu, er war beim SC Freiburg 2 und da ist er eigentlich, da gibt es ja sehr viele, ist ja auch eine Kaderschmiede. Und die haben ihn dann aber sehr einfach gehen lassen und haben ihn gehen lassen zur zweiten Mannschaft der Spielvereinigung. Also offenbar hat man eben da nicht die große Karriere prognostiziert und ist jetzt ja am Ende auch so gekommen. Er hat in Fürth in der zweiten Mannschaft, war er Kapitän und hat sich dann nach oben gespielt, war so ein Projekt von Zorniger damals. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass es auch das im Sommer zu Ende geht, dieses Kapitel. Ja.
Auf den Außenpositionen gibt es einen Spieler, den wir ziemlich gut kennen und einen Spieler, den wir etwas weniger gut kennen. Lass uns mit dem anfangen, den wir ziemlich gut kennen. Natürlich Felix Klaus mit einer wirklich sehr guten Hinrunde, die uns ja so eine Mischung aus wütend und enttäuscht gemacht hat. Dass nach
schon die einer, Rückserie letztes Jahr.
Ja, nach einer etwas phlegmatischen Leistung zuletzt bei uns, dann bei euch für weniger Geld dann doch nochmal so aufdreht im Herbst seiner Karriere. Mittlerweile Regression zur Mitte, zum Leistungsniveau, was er vielleicht dann auf Dauer zeigen kann, wieder passiert. Das wäre der eine, über den wir vielleicht, sagen wir mal, ein kleines Update noch von dir bekommen könnten. Und der andere ist, da hat Thorsten mir wieder die schwierig auszusprechenden Namen ins Skript geschrieben. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Wenn nicht, ignoriert es einfach und tut so, als wäre es richtig. Safaila Litajew, ein Schweizer, der per Laie von Twente Enskede gekommen ist und den kennen. Also ich kenne ihn auf gar keinen Fall, Thorsten, anscheinend auch nicht so richtig. Was kannst du uns über ihn dann noch erzählen?
Also ich kann zumindest zu viel schon mal sagen, dass Heiko Vogler von Seif spricht. Das ist am einfachsten wahrscheinlich. Also die ersten vier Buchstaben seines Vornamens. Ich habe meinen syrischen Friseur gefragt, wie das im Arabischen ist. Und er meinte, es würde Seifullah ausgesprochen.
Oh.
Weiß ich jetzt auch nicht. Und es heißt offenbar Schwert Gottes. Habe ich nie nachgeprüft, aber für Halbwissen sind wir immer gut im Podcast.
Ah, sowieso.
Und was interessant zu wissen ist, dass der bei Winterthur in der Schweiz bei Vinti gespielt hat und mal beim FC Basel auch war, als Heiko Vogel beim FC Basel war. Also daher gibt es eine Verbindung. Deshalb würde ich davon ausgehen, dass auch Heiko Vogel an der Verpflichtung oder an der Leihe dieses Spielers maßgeblich beteiligt war.
Modernes Scouting in a nutshell. Ist nicht so, dass es ein bisschen auf anders läuft. Ja, ja.
Und in seinem ersten Spiel gegen Magdeburg dachte man wirklich, wow, also wie kann dieser Spieler in Fürth spielen? Er hatte einen ersten Kontakt aus dem Stand im Dribbling Gegenspieler ausgespielt, ein wunderschönes Tor erzielt mit einem Lupfer über den Torwart. Alle dachten, okay, Wahnsinn, das ist der Spieler, der den Klassenerhalt bringt. Das war aber auch sein einziges Tor. Und jetzt hat er mal wieder in Berlin eine Vorlage gemacht, aber es spielte auch kaum mehr, war lange Stammspieler. Vor allem, als er noch 4-2-3-1 gespielt hat auf der linken Außenbahn. Und zuletzt kaum mehr eine Rolle gespielt. Ich kann mir vorstellen, dass er gegen die Fortuna vielleicht spielt, weil man mit aller Offensive ja spielen muss, um dieses Spiel hoch zu gewinnen. Aber ansonsten auch da ein starkes Spiel danach. Ja, gefühlt 10 schlechte, also hat sich auch dem Niveau hier in Fürth leider angepasst, wirkt auf mich immer, das ist ja so, dann so Blick von außen immer etwas phlegmatisch, wenn er spielt, bei den anderen Spielern auch nachgesagt, aber bei ihm wirkt es wirklich oft so, wenn am Stammtisch würde man sagen, dann hat er keinen Bock hier zu spielen als Leihspieler. Und so sieht es halt oft aus, weil er sehr phlegmatisch spielt, mit den hängenden Schultern, wenig, sagen wir mal, Feuer, was dann Paul Will halt mehrmals ist, der mal den Gegner weggerätscht, das will man ja eher als Fan im Abstiegskampf sehen.
Ja.
Aber ich glaube, so Stammtisch Küchenpsychologie müssen wir jetzt nicht machen. Aber es wirkte eben oft so, als ob er jetzt auch nicht unbedingt hier sich in alles reinhaut. Und Heiko Vogler hat das aber offenbar auch ähnlich gesehen, der ihn dann ja auch kaum mehr hat spielen lassen. Ja, dann gibt's Felix Klaus. Die Hinrunde war bombastisch. Ich habe mit ihm auch gesprochen, wie das eigentlich funktioniert, weil er ist immer am meisten gelaufen, am meisten gesprintet alles. Dann hat er mir erklärt, dass das ganz viel Ernährung ist und dass er immer in der Nacht vor den Spielen auch ins Hotel geht, weil er hat ja mittlerweile mehrere Kinder. Mhm. Um dann in Ruhe schlafen zu können. Also als Fußballer kann man sich nicht leisten, jede Woche ins Hotel zu gehen, um zu schlafen. Ja, und dann hat er sich verletzt. Er hat in Dresden, glaube ich, hat er nochmal, er hat sich in der Wintervorbereitung im Testspiel verletzt. Dann hieß es erst so, naja, das klappt alles schon wieder, hat er in Dresden noch gespielt, war da aber schon sehr schlecht, muss man leider sagen. Und hat dann nach dieser Verletzung offenbar einige Spiele gemacht, bei denen er eher bei 80 als bei 100% war. Und offenbar ist da auch seine komplette Form dann irgendwo auf dem Weg liegen geblieben. Und ja, hat kein Tor und hatte eine Vorlage oder keine. Ich habe letztes Mal schon, da hat er, glaube ich, null. Irgendwo stand mal eine Vorlage. Aber auf jeden Fall faktisch von 15 Scorern auf maximal einen in der Rückrunde. Mhm. Ist schon ein krasser Downfall. Ich kann es mir auch nicht wirklich erklären. Weil er spielt ja auch viel. Er probiert auch viel. In Berlin hatte er 4 große Chancen. Also wenn er 2 davon macht, gewinnt man das Spiel bei der Hertha. Er
vergibt aber alle 4. Ich glaube,
Freistoß an die Latte. Ja. Genau. Aber auch 2 komplett freie Schüsse aus 15 Metern oder so, die ein Spieler seiner Qualität normalerweise macht. War aber ja auch, als er von der Fortuna kam, in der letzten Rückrunde so, dass er oft sehr glücklos agiert hat. Ich hatte in meiner Einzelkritik auch mal geschrieben, Felix Klaus glücklos. Und da habe ich danach mit ihm diskutieren müssen am Trainingsplatz, was ich denn meine mit glücklos. Weil sein Opa habe ihm die Einzelkritik geschickt und dann hat er das gesehen. Aber ich habe ihm das auch dann so gut erklärt. Natürlich, wenn der Spieler in sehr viele Abschlusssituationen kommt, sagen alle Trainer, das ist gut. Wenn er aber halt jeden dritten Schuss immer nebens Tor sitzt statt ins Tor oder dann immer die falschen Entscheidungen trifft, dann ist es oft leider glücklos. Und dann hat er das aber alles wettgemacht mit seinen 3 Toren gegen den HSV am letzten Spieltag. Und man dachte, okay, jetzt sei der berühmte Knoten geplatzt. Seine Rückrunde in der Hinrunde dann auch so aus. Jetzt erlebt er halt eine Rückrunde wie die Hinrunde der Vorsaison, in der auch nicht so viel funktioniert.
Also tatsächlich war es in Düsseldorf so, dass er auch da von der Quote her die meisten Abschlüsse, also einfach Torschüsse mit hatte, aber bei weitem nicht die Toranzahl. Ja, die Streuung ist hoch.
Ja, und das muss natürlich auch, also ist einer der Gründe, wenn man den Topscorer in der Hinrunde hat, der in der Rückrunde aber gar nicht mehr scored, ja, dann erkennt man da ja schon ein Problem, warum vielleicht die Offensive auch nicht mehr so gut funktioniert wie zuvor. Andererseits, also ohne die 15 Scorer-Punkte in der Hinrunde wäre es wahrscheinlich auch schon vorbei. Also muss man ja auch sagen, er hat trotzdem 15 oder 16 Scorer als 33-jähriger Spieler beim Abschiedskandidaten. Also da gibt es andere Spieler, die vielleicht ein größeres Problem sind, wenn man die Spieler als Problem bezeichnen will.
Ja, das stimmt. Und man kennt das natürlich als Düsseldorfer, dass vermutlich ausgerechnet Felix Klaus dann ein Tor gegen Fortuna erzielen wird. Aber ja, wir werden sehen.
Wird er jubeln?
Du hast es aber schon, bitte?
Wird er jubeln? Das ist doch die wichtigste Frage.
Ach so, die Sache.
Ja, ich meine mich an Tore, mindestens ein Tor von ihm vor unserer Südtribüne in einem grün-weißen Trikot erinnern zu können, wo er, sag mal, jetzt nicht, sich nicht ganz zurückgehalten hat. Das,
von ihm?
Ja, ich meine.
Nee.
Ich hab so.
Ich weiß nur noch, dass er einen Elfmeter rausgeholt hat als Florian Kastenmeier.
Ja, exakt. Und das hat er sehr gefeiert in der Partie.
Ja, genau.
Ach, dann war das das. Okay, ja. Ich hab, ja.
Das war bei einem schwarzen Trikot. Nicht gut zu gebrauchen für solche Sachen.
Nee, für solches Spezialwissen nicht, aber Jean Zimmer, weiß ich, der hat ganz fiese Sachen gemacht. Aber
ja, das nein, getroffen hat er auch nicht.
Die beiden gleichzusetzen wäre nicht fair.
Nee, das stimmt.
Das stimmt allerdings auch. Schnell weg von denen und hin zu einem, den wir schon erwähnt haben, nämlich Branimir Hrgota. Ja, schon ein bisschen Vereinslegende der letzten Jahre. Für seine Verhältnisse auch mit einer eher mittelmäßigen Saison. Also 4 Tore hat er erzielt, 9 Assists. Klar, ist immer noch gut und sicherlich, wenn da nicht Futkoi wäre, mit sicherlich der beste Spieler neben Felix Klaus, was die Ausbeute betrifft. Aber mit Blick auf die letzten Jahre war er gefühlt, zumindest für mich von außen, wenn ich auf Fürth blicke, da prägnanter. Und ja, jetzt ist natürlich auch verkündet worden, ich glaube letzte Woche war es oder die Woche davor, dass er also Fürth im Sommer verlassen wird. Da mal die Frage, hältst du das für vielleicht jetzt auch die richtige Entscheidung zu sagen, ja, alles hat halt ein Ende und gefühlt ist jetzt sein Zenit auch überschritten und es ist an der richtigen Zeit, sich zu trennen?
Ja, da gibt es natürlich auch immer 2 Blickwinkel drauf. Das eine ist die Gefühlsebene, auf der man sich denkt, okay, der Kapitän, der Fürth zum zweiten Mal in die Bundesliga geschossen hat, der dann in der Bundesliga und jetzt wahrscheinlich auch für alle Zeit der Fürther Rekord-Bundesliga-Torschütze sein wird. Man hatte ja nur 2 Erstliga-Jahre, da hat er 9 Tore gemacht. Der jetzt vor einigen Monaten auch einen Spieler namens Klaus Heinlein aus den 1970ern überholt hat als Zweitliga-Rekord-Torschützenkönig. Also man kann ja sagen, dieser Spieler ist eine moderne Vereinslegende hier. Das kann man einfach, da gibt es Leute, die würden es immer noch abstreiten, aber ist er. Also ein Spieler, der über Jahre eine Mannschaft so prägt und einen Verein so prägt, der ist eine Legende. Mhm. Und dass wenn Zeiten bei einer Legende zu Ende gehen, ist nie schön. Andererseits ist er immer auch schon Topverdiener. Und wenn man, also es gibt immer nur Gerüchte, aber er verdient auf jeden Fall gutes Geld. Und dafür sind halt 4 Tore dann vielleicht schon auch ein bisschen zu wenig. Plus, wenn eine Mannschaft immer wieder zerfällt und der Kapitän nicht aufhalten kann, dass halt dann nach 3-0 noch 6-0 kommt und so weiter, dann muss man vielleicht auch da mal den Kapitän hinterfragen. Und letztlich ist es vermutlich einfach auch eine finanzielle Frage, mit ihm verlängern zu können, weil, da haben wir noch nicht drüber gesprochen, aber Fürth hat im letzten Jahr 4,7 Millionen Euro Verlust verkündet. Man wird weiter sparen müssen, man hat sein Eigenkapital halbiert dadurch und ja, da muss man halt irgendwann mal bei den Großverdienern ran. Man hat schon im letzten Jahr Gideon Jung zum Beispiel gehen lassen, Julian Green ist der Nächste, also den kann man bei den Zehnern vielleicht sogar mit reinnehmen, ganz elegant, aber der ja auch mal ein prägender Spieler war, der mal bei Pep Guardiola geglänzt hat, bei den Bayern, als er noch war, der im Aufstiegsjahr auch stark war und jetzt gar nicht mehr spielt.
Wenn ich da kurz einhake, wie war denn da der Ablauf? Weißt du das? Also wollte man mit Gota nicht verlängern oder hat man ihm ein Angebot gemacht, was halt deutlich niedriger war und er hat es nicht angenommen? Weißt du das?
Vielleicht beides. Also man kann ja schon einem Spieler auch sagen, dass man nicht mit ihm verlängert, indem man ihm ein Angebot macht, das sehr schlecht ist. Und so habe ich es auch gehört. Genau, dass er nur ablehnen könnte. Und das passt auch dazu, dass ich mit ihm zusammensaß eine Viertelstunde für ein Interview und er da sehr angefasst war und sagte, das Angebot sei nach dem Spiel in Münster gekommen. Das war am 11. April. Und nach dem Spiel gegen Darmstadt, das war am 19. April, hat er schon abgelehnt.
Okay.
Also da musste er offenbar nicht sehr lange jetzt überlegen, um es abzulehnen. Und das spricht für mich dafür, dass das Angebot unter seinem finanziellen Niveau war. Und dann kann man natürlich sagen, man muss sparen oder man sagt halt, man macht jemandem ein Angebot, dass man gut dasteht als Verein. Und dann am Ende ist der Spieler der Schuldige, weil er hat ja das Angebot nicht angenommen. So wirkt es auf mich jetzt zumindest. Fakt ist, er wird gehen nach der Saison, das wird eine Zäsur, ganz klar. Das kann aber auch eine Chance sein, weil er halt einfach, er ist Kapitän und er ist der Zehner und als dieser Zehner war er immer gesetzt und deswegen gibt es auch seit eigentlich 6 Jahren mindestens keine Zehner bei der Spielvereinigung, weil immer er da gespielt hat. Mhm. Und wenn er mal auf der Bank war, war das ein großes Politikum und hat er dann auch, also bei Thomas Klein hat es einmal gewagt und ja, kurz darauf war er weg. Also ich kann mir auch vorstellen, dass natürlich dann für Gotha schon eine gewisse Hausmacht auch hat. Ja, jetzt geht die schöne Zeit zu Ende, aber dann, wie gesagt, ist auch mal wieder Zeit für Neues.
Ja, schöne Zeit geht zu Ende, ist auch die perfekte Überleitung, nicht zum Ende unseres Podcasts, aber zum Ende der Spielanteile von Noah Futkoy bei der Spielvereinigung. 18 Tore und 6 Assists. Er wird nach Frankfurt zurückkehren. Bei ihm wirst du wahrscheinlich den Abschied etwas weniger gelassen sehen als bei Branimir Gota, oder?
Ja. Ganz einfache Antwort, ja. Und
es ist nicht so kompliziert, das hervorzusehen, ja.
Liegt aber auch daran, dass dieser Abschied nicht vergoldet wird, wie man das vielleicht hofft. Also es gibt ja andere Zweitligisten, die Transfers zwischen 8 und 10 Millionen machen. Und ich glaube, Futkoy hätte man schon für 5, 6, 7 Millionen verkaufen können bei einem Abschiedskandidaten mit 25 Scorern. Leider hat sich die Eintracht, klug wie sie ist, eine Rückkaufoption in den Vertrag schreiben lassen, damals beim Abgang. Und die Eintracht hat diese Rückkaufoption jetzt gezogen und Fürth bekommt 1,3 bis 1,5, da gibt es unterschiedliche Quellenlagen, aber nur diese Summe. Man hat aber ja auch schon 250.000 in ihn investiert. Also faktisch bekommt man knapp über 1 Million für einen Spieler, der 23 Jahre alt ist und letzte Saison, glaube ich, 11 Tore gemacht hat und jetzt 18 Tore gemacht hat. Also der in 2 Jahren nachgewiesen hat, dass er ein starker Zweitligastürmer sein kann. Und dafür nur 1 Million zu bekommen, das schmerzt sehr. Und es schmerzt noch mehr, wenn man weiß, wie schlecht der Spielverein finanziell geht, weil sie bräuchte einen Transfer der Größenordnung 6, 7, 8 Millionen Euro, um sich mal wieder wirtschaftlich etwas zu erholen nach diesen schwierigen finanziellen Jahren und natürlich sportlich auch. Also ohne Futkoy wäre man schon abgestiegen. Ist ein Riecher, würde ich sagen, dass die ganz einfache Antwort ein bisschen stark macht. Also ist jetzt kein mitspielender Stürmer, der sich ständig die Bälle an der Mittellinie holt. Und er hat schon auch immer noch Probleme, wenn er zum Beispiel mit dem Rücken zum Tor spielt. Da ist er besser geworden, aber jetzt im Derby zum Beispiel gegen diese Ochsen von Nürnberg mit Lochoschwili zum Beispiel, da hat er kein Land gesehen. Und er ist manchmal auch noch unsauber in seinen Aktionen, deswegen weiß ich auch nicht, ob er die ganz Riesenkarriere vor sich hat, aber er hat einfach einen extrem guten Riecher im Strafraum. Er steht oft gut, kommt oft gut an die Bälle schneller als die Gegner, zum Beispiel im Derby in Nürnberg war das auch so, hat er am schnellsten geschalten, Abpraller und rein. Bei den 18 Toren kommt natürlich auch mit dazu, dass er mittlerweile der Elfmeterschütze der Spielvereinigung ist. Das war früher immer Gota, somit kann man die Zahlen schon ein bisschen relativieren, also von Gotas guten Zahlen war auch immer ein guter Teil Elfmeter dabei. Das war bei Julian Green auch mal so, der zwischendurch dann mal der Elfmeterschütze war. Mittlerweile ist immer Futkoy der Elfmeterschütze. Er trifft auch immer, muss man auch sagen. Aber am Ende ist es einfach der Riecher. Es ist halt ein Strafraumstürmer. Kann sie das ein moderner mitspielender Stürmer? Das versucht er auch, aber seine größte Stärke ist schon, ich will das Wort Box nicht benutzen, deswegen im Strafraum.
Ja, ja.
Knipser.
Reporter-Krankheit, genau. Ja, du hast es jetzt, glaube ich, schon mehrfach erwähnt, die finanziellen Probleme. Und wir verlassen jetzt die Mannschaft und jetzt wollen wir noch ja auf zwei Themen vielleicht gucken, die Fürth gerade bewegen. Also zum einen wahrscheinlich das Thema Finanzen und naja, es wird vermutlich, da muss man kein Wahrsager sein, einen Umbruch im Sommer geben, egal in welcher Liga. Also sowohl was Leistungsträger der Vergangenheit oder Führungsspieler betrifft, aber eben auch finanzieller Natur wird man weiter sparen müssen. Das ist das eine Thema. Und das andere Thema ist natürlich ein Fanthema. Das, ich weiß jetzt nicht, ob es im Vorgespräch war oder ob wir es am Anfang schon angedeutet hatten, aber das ungeliebte Greuther aus der Fusion vor rund 30 Jahren zwischen Spielvereinigung Fürth und TSV Westenbergskreuth. Das soll endlich verschwinden. Das ist ein großer Wunsch der Fans. Und ja, vielleicht kannst du uns da bei beiden Dingen mal auf den Stand bringen. Sind die Chancen realistisch, dass es auch wirklich die Spielvereinigung Fürth bald wieder heißen wird? Und ja, hat sie auch noch genug Geld, um damit im Profifußball aktiv zu sein?
Also wenn selbst Wolfsburg es schafft, das Zinnenwappen wieder herzustellen, ne? Ja. dann setze ich aber große Stücke darauf, dass ihr das auch schafft.
Ich fange auch mit dem Thema an, weil es wahrscheinlich das Größere sogar noch ist. Fakt ist, dass Thorsten, du hast Fusion gesagt, es gibt Beißhemmungen in den Fürth, denn es war ja faktisch keine Fusion, sondern ein Beitritt der Fußballabteilung der TSV Westenbergskreuth hat weiter existiert. Also dieser... Okay.
Ich habe es damals nicht so verfolgt, es tut mir leid. Ich weiß aber dass Harry Koch bei Westenbergskreuth damals gespielt hat. Der hat doch das Tor gegen die Bayern gemacht, oder? War es nicht 4-0?
Westenberg. So? Westenberg mit das V wird wieder ein F gesprochen. Westenbergskreuth. Wir werden es ja bald wieder hören.
Ihr seid ja wie die Magdeburger, die sich auch aufregen, wenn man Magdeburg sagt. Schöne Grüße an Thomas.
bei Westenbergskreuth bin ich sehr leidenschaftslos, ja. Aber... Ja, also dieser Verein ist damals an seine Decke gestoßen, sondern eine gläserne Decke, dieser Dorfverein. Und also die Geschichte ist ja ganz kurz erzählt, man hat die Bayern im Pokal geschlagen, aber man war Drittligist und hatte keine Struktur, um da irgendwie noch weiter hochzukommen. Und dann hat man eben, also der schlaue Helmut Hack, der Macher hinter diesem Projekt TSV Westenbergskreuth damals, hat sich eben mit der finanziell sehr angeschlagenen und abgestürzten Spielvereinigung Fürth verbunden und hat dann diesen Kunstbegriff Greuther aus Westenbergskreuth. Niemand kommt von Greuther auf Westenbergskreuth. Ja, aber okay. Dadurch kommt dieses Greuther im Namen, dass die Fußballabteilung des TSV Westenbergskreuth der Spielvereinigung Fürth beigetreten ist. Aber der TSV Westenbergskreuth hat immer weiter existiert. Er hat mittlerweile auch wieder im unterklassigen Amateurfußball Mannschaften seit Jahren. Also der TSV Westenbergskreuth spielt Fußball, spielt aber auch in Fürth Fußball. Auch eine etwas seltsame Situation.
Ja.
Fakt ist, es gab damals schon, also das von vielen, die damals dabei waren, ich war da noch zu jung, als der Beitritt war 1996, aber zu dieser Zeit wurde das von vielen als alternativlos angesehen, weil die Spielvereinigung so schlecht dastand und man hat gehofft, dass man irgendwie wieder erfolgreich wird und wurde man ja. Also die Spielvereinigung Greuther Fürth ist rein sportlich eine Erfolgsgeschichte.
Ja.
Sie ist aber halt gefühlsmäßig und emotional und von der Marke keine Erfolgsgeschichte. Und seit 8 Jahren gibt es mittlerweile jetzt diese Faninitiative zurück zur Spielvereinigung Fürth, die sich dafür einsetzt, den Vereinsnamen eben wieder zu ändern, hin zur Spielvereinigung Fürth. Eine der Argumentationen ist zum Beispiel, dass der TSV Westenbergskreuth wieder selbstständig Fußball spielt, also faktisch ja als Teil der Spielvereinigung Fürth nicht mehr existiert. Ja, diese Initiative gibt's. Das war am Anfang, waren es dann mal Flyer, die man verteilt hat, Erklärvideos, warum man das macht und so weiter. Und dann vor einigen Jahren hat man dann erstmal an der Satzung arbeiten müssen, denn die Satzung war eine sehr seltsame. Die hat nämlich vorgesehen, dass der TSV Westenbergskreuth als juristische Person 9/10, dass sie 20%, also eine Sperrminorität hatten. Mhm. Und mit 20% der Stimmen, wenn sie eine Person abstimmt, hat sie immer 20% der anwesenden Stimmen.
Ah ja.
Jetzt kommen wir zu den 9/10, aber alle Änderungen der Satzung mussten mit einer 9/10-Mehrheit herbeigeführt werden. Das heißt, faktisch hatte der TSV Westenbergskreuth eine Sperrminorität. Wenn der Vertreter dieses Vereins wollte, konnte er alle Satzungsänderungen blockieren. Und deswegen musste die Fanszene erstmal und die Mitgliedschaft versuchen, diesen Passus zu kippen. Zu aller Überraschung, auch zu meiner Überraschung, hat das der TSV Westenbergskreuth mitgetragen und man hat diesen Passus gekippt und der TSV Westenbergskreuth hat jetzt nur noch eine Stimme statt 20% der Anwesenden, was etwas weniger ist. Und in diesem Zuge hat man auch eine Fanabteilung gegründet, was es in Fürth auch lange nicht gab. Und ja, die ist dann mal mehr oder weniger aktiv gewesen. Und im letzten Sommer hat diese Initiative verkündet, dass sie im November 2026, also jetzt bald, über die Rückkehr zur Spielvereinigung Fürth abstimmen möchte. Und in diesem Zuge sind nochmal knapp 2000 Menschen in den Verein eingetreten. Das klingt jetzt für Düsseldorfer Verhältnisse nicht viel. Wenn man aber weiß und das Kicker-Sonderheft jedes Jahr gelesen hat, stand dabei Fürth eigentlich immer 2500. Und mittlerweile ist man über 5000. Aber man hat den größten Mitgliederzuwachs in der Geschichte der Spielvereinigung Greuther Fürth im letzten Jahr gehabt, weil sehr viele Menschen eingetreten sind in den Verein. Der Gutteil wahrscheinlich, um im November dafür zu stimmen, dass der Vereinsname geändert wird.
Ja.
Aber es braucht dafür nicht wie in Wolfsburg den Willen des Vereins, dass man das Logo ändert, sondern es braucht 75% für eine Satzungsänderung.
Okay.
Und da sind wir beim springenden Punkt, weil 75% bin ich mir noch nicht sicher, dass man die erreicht.
Ja, ist sehr viel.
Die Frage ist aber, ob ein Sieg der alten Spielvereinigung Greuther Fürth mit 65-35 ein Sieg wäre oder ob man trotzdem sagt, 2/3 meiner Mitglieder wollen den Vereinsnamen nicht. Was machen wir denn jetzt? Ja. Das sind sehr heiße Diskussionen, die im Hintergrund auch geführt werden. Es gibt aber immer noch einige Greuther-Verfechter auch. Es gibt natürlich Fans, die von damals drüber gekommen sind, von Festenbergsgreuth. Ist ja auch, man fährt an der A3 fast vorbei, wenn ihr runterfahrt von Düsseldorf. Dieses T-Dorf im Steigerwald. Und es gibt natürlich auch immer noch im Aufsichtsrat zum Beispiel ehemalige Weggefährten von Helmut Hack, der ja bis 2018 Präsident hier auch war und Geschäftsführer der Fußball-KGAA. Er ist mittlerweile Ehrenpräsident. Und er hat auch im November 25 bei der Jahreshauptversammlung eine flammende Rede gehalten, wonach seine Spielvereinigung doch in einer großen Krise stecke. Also er ist immer noch dabei. Nach allem, was man hört, war auch mal bei Aufsichtsratssitzungen wieder als Gast dabei und so weiter. Also er hat da immer noch was zu sagen im Hintergrund. Und es gibt auch Weggefährten von ihm, die im Aufsichtsrat sitzen, die eben aus Vestenbergsgreuth und aus diesem Martin Bauer Konzern, das ist ein Teekonzern, ein europaweit agierender Teekonzern, stammen. Und dadurch gibt es gewisse Verflechtungen immer noch. Und es gibt auch Menschen, die sagen, man würde Helmut Hacks Denkmal mit diesen knapp 3 Jahrzehnten zweite Bundesliga zerstören, indem man den Vereinsnamen ändert. Wenn man jetzt für jeden verdienten Funktionär den Vereinsnamen ändern muss, dann hätte man irgendwann österreichische Verhältnisse vermutlich mit SV Lichtleutel Lafnitz oder ähnlichem. Aber deswegen gibt es immer noch die Initiative, sie kämpft auch immer noch, aber ich prognostiziere, dass es sehr eng wird, sehr schwierig und es könnte auch sein, dass man am Ende 70-30 das Ergebnis hat und damit der Vereinsname nicht geändert wird und dann dieser Verein vor einem weiteren Scherbenhaufen steht, weil, also ihr wisst ja selbst, wenn man seit 8 Jahren für etwas kämpft und seit 8 Jahren sich einsetzt und dann am Ende verliert, das kann schon auch ein herber Schlag sein und das dann noch in der dritten Liga womöglich.
Puh. Verständlich. Ja, und ich drücke da die Daumen, dass es klappt. Wir versuchen es auch schon jetzt seit einer ganzen Weile so, sag ich mal, umzusetzen. Wir sprechen normalerweise auch nur von der Spielvereinigung Fürth.
Sehr freundlich würden jetzt alle in Fürth sagen, die dem Kräuter ab.
Und das Thema finanzielle Sorgen, zumindest um es noch kurz anzuschneiden, gibt es da bestimmte Gründe dafür oder ist es halt einfach, dass man nach den Bundesliga-Jahren halt einfach diese Altlasten so ein bisschen mitgebracht hat? Du hast eben Rigotta schon erwähnt, also einfach rein finanziell Verträge, die man sich vielleicht gar nicht erlauben konnte.
Da können wir gleich überleiten. Es gibt nämlich von Fanseite schon, wurde zuletzt verkündet, soll es ein Crowdfunding geben. Das ist eine Initiative aus Jena, um die Kosten der Rückbenennung, die es nämlich gibt, offenbar 500.000 Euro, um die nicht den Verein aufzubürden, sondern um die mit einem Crowdfunding statt Crowdfunding aufzutreiben. Also deswegen, ja, diese Rückbenennung wird was kosten. Angeblich kostet so ein solches Rebranding mit allem, was man braucht, mit neuen Schildern und allem weiteren, 500.000 Euro. Das ist offenbar die Zahl, die die Spielvereinigung verkündet hat. Ich würde sie mal niedriger ansetzen. Menschen, die sich damit auskennen, sagen auch, da ist aber sehr viel reingerechnet, um die Summe hochzurechnen. Man muss ja auch nicht alle Schilder am Tag X austauschen, sondern man kann, oder die U12 der Hockeyabteilung kann auch noch ein Jahr mit den alten Trikots spielen. Das würde keinen interessieren.
Ja.
Ja, aber Fakt ist, die Fanszene hat auch dafür schon Antworten gefunden und will eben mit Hilfe eines Crowdfundings Geld auftreiben. Das soll dann in der nächsten Saison laufen. Oder wahrscheinlich ab Sonntag, vermutlich, wenn alle anderen Sorgen vorbei sind. Ja, Sorgen ist ein gutes Stichwort. Fürth ist damals in die Bundesliga aufgestiegen, 2020 in Corona, gegen die Fortuna. Man erinnert sich ja noch.
Ja, ich erinnere mich dunkel. Ja.
Dixon Abiyama, oberkörperfrei, ist aus dem Stadiontunnel zu den Corona-maskentragenden Fans vorm Stadion gerannt. Und das war damals schon ein wichtiger Aufstieg, weil alle sagten, wenn der nicht gekommen wäre, hätte es finanziell sehr dunkel ausgesehen, weil man da schon finanziell nicht gut dastand. Und dann ist man aber aufgestiegen, hat die ganzen Bundesliga-Millionen mitgenommen und hat dann dadurch sein Eigenkapital massiv aufgebessert, hat Rekordzahlen für Fürther Verhältnisse verkündet. Müssen wir jetzt auch da wieder nicht in die Tiefe gehen, aber es sah finanziell sehr gut aus. Und von diesem Eigenkapital, das waren, glaube ich, knapp 7 Millionen Euro Eigenkapital, also ein sehr gesunder Verein, ist jetzt mittlerweile, sind knapp 2 Millionen nur noch übrig. Und ich würde mal dafür tippen, dass man mit einem Abstieg oder auch mit Platz 15, 16, was auch immer, dieses Eigenkapital vermutlich aufbrauchen wird, weil, nächster großer Punkt, man keine Transferlöse mehr hat.
Ja, ja.
Jetzt verkauft man eben Footcoy, für den man um ein Vielfaches mehr bekommen könnte für 1 Million. Letzten Jahr hatte man, vorletzten Jahr Amino Sieb, der auch mit einer Rückkaufoption zum FC Bayern zurückging für 1,5 Millionen. Ein 21-jähriger Stürmer, der in der zweiten Liga zweistellig trifft, geht im Zweifel für mehr Geld als 1,5 Millionen. Ja. Und ansonsten hat man es eben auch versäumt, nennenswerte Transfererlöse zu generieren, schon seit einigen Jahren. Die größten waren eigentlich damals Jamie Leverling, der jetzt bei Stuttgart spielte, damals zu Union Berlin ging für knapp 4 Millionen. Und Anton Stach, jetzt Nationalspieler, der dann auch zu Mainz für 3,5 Millionen ging. Aber das war halt 2022. Jetzt haben wir 2026. Und man hatte keine Transfers mehr in dieser Größenordnung. Und Fürth ist wie kaum ein anderer Verein abhängig von Transfererlösen. Erklärbar durch die Größe der Stadt, die Größe des Vereins, die Größe der Fanbase und so weiter. Und man hatte halt auch eine große Abhängigkeit von TV-Erlösen. Und wenn man halt auf die Tabellen der letzten Jahre schaut, ist Fürth da nicht mehr wie früher mal auf Platz 5. Es gab ja den Witz, gibt's immer noch, lieber Fünfter als Vierter, haha, von damals. Aber mittlerweile ist man halt eher mal auf Platz 13 bis 16 statt auf Platz 5. Und das macht in der TV-Geldtabelle sehr viel aus. Man hatte noch etwas Glück, weil dieses Bundesliga-Jahr noch reingezählt hat. Es gibt da ja 5 Jahreswertungen. Das wird jetzt bald rausfallen. Also wird es noch düsterer aussehen. Ja, also die Wolken über Fürth, ich sehe sie jetzt gerade nicht, wenn ich aus dem Fenster blicke, aber sie sind eigentlich sehr, sehr dunkel. Und mir fehlt die Fantasie, wie das wieder aufklaren soll. Ja.
Zumal gerade so Fernsehgelder ja auch dann bei einem Abstieg in die dritte Liga, das haben wir auch schon mal bei uns thematisiert, sich ja auch nochmal radikal verschlechtern, ne? Irgendwie auf so 1,5 bis 2 Millionchen, meine ich, habe ich mal so als Zahl da durch den Raum fliegen hören, was ja auch wirklich katastrophal wäre für jeden, der darunter geht, der irgendwie ein bisschen ambitioniert ist, ne?
Tja. Von 12 auf 1,3 Millionen habe ich letztens mal recherchiert für Fürth. Ja. Und es gibt einen sogenannten Fallschirm für Zweitliga-Absteiger von 500.000, also es sind so knapp 1,8. Aber es ist halt da trotzdem ein Zehntel, ne? Und ein Zehntel.
Ja, ja. Wahnsinn, ja.
Genau, Faktor 10, den es fast darunter geht.
Das muss man ja irgendwo mal das Geld einsparen. Und das geht ja nicht ohne massenhafte Entlassungen auf der Geschäftsstelle, weil wir wissen auch, dass so ein Fußballunternehmen, das jahrelang Zweite Liga oder auch Erste Liga gespielt hat, wird bei der Fortuna ja noch mal ein Vielfaches mehr sein, aber halt auch sehr viele Stellen aufgebaut hat, außenrum mit 2 Athletiktrainern, mit 3-mal Teammanagement und allem Möglichen. Das wird man sich vermutlich nicht mehr leisten können. Und da hängen ja immer auch Existenzen dran. Deswegen wäre so ein Abstieg auch finanziell natürlich sehr krass. Aber ich habe es auch bei uns letztens im Podcast gesagt, man hätte sich vor 2 Jahren einen Abstieg besser leisten können als jetzt. Dann hätte man etwas Eigenkapital gehabt. Hätte sagen können, okay, wir gehen dieses eine Jahr Vollgas und dann steigen wir wieder auf. Hatte Jan Regensburg zum Beispiel geschafft. Aber jetzt sehe ich bei Fürth halt nicht, dass man das packt sofort, weil man halt einfach kein Geld mehr hat faktisch und eher noch sparen muss und auch personell vor einer großen Ungewissheit steht. Trainer, Kader, Sportdirektor, haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, aber da gibt es sehr viele Unwägbarkeiten noch, die so ein Abstieg mit sich bringen wird.
Ja, und das ist natürlich, also bei uns ein ähnliches Thema. Als Verein waren wir natürlich von der gesamten Struktur eher Richtung Bundesliga ausgerichtet. Und ja, bei uns geht es wahrscheinlich auch um circa 50% der Leute, die da einfach hinter den Kulissen arbeiten. Und das ist dann natürlich nochmal hart auf einer anderen Ebene. Aber ja, um auf die Schlussgerade jetzt einzubiegen, der Pessimismus ist uns nicht verborgen geblieben, der bei dir rauszuhören ist. Vielleicht ist das natürlich auch ein kluges Understatement, um uns in Sicherheit zu wiegen. Aber natürlich, also als ihr müsst gegen Fortuna gewinnen, um überhaupt eine Chance auf den Klassenerhalt zu haben. Dafür kein Weg dran vorbei. Wenn das nicht gelingt, dann war es das. Und dann gibt es halt noch die Option, mit 3 Toren zu gewinnen, mindestens, um uns zu überholen, also uns hinter uns zu lassen und dann zumindest in die dann Relegationen möglicherweise zu kommen. Es ist sehr kompliziert. Aber vielleicht erstmal so, wie gehst du jetzt in diese Partie? Was ist dein Gefühl jetzt vor dem Spiel? Glaubst du, Fürth schafft den Heimsieg oder glaubst du, weil du eben meintest ja schon, ihr seid in Berlin abgestiegen, glaubst du, die Dämme werden brechen und das geht schief gegen die Fortuna und man geht unter?
Es wäre natürlich ein passendes Sinnbild dieser Saison, wenn man 4-2 gewinnt zum Beispiel oder lange 4-1 führt und dann das 4-2 noch bekommt durch irgendein abgefälschtes Gurkentor in der Schlussminute oder so. Also es gibt wenige Menschen, glaube ich, die denken, dass die Spielfan wirklich 3-0, 4-1, 5-2, wie auch immer gewinnen kann gegen die Fortuna, weil man erstens mal zu wenig Tore schießt in den letzten Wochen. Gesagt, gegen Berlin hatte man 1 Stunde Überzahl, 29 Schüsse, davon aber allerdings nur 3 aufs Tor und hat 1 Tor nur draus gemacht. Und auch in den letzten Wochen ist mir natürlich dadurch aufgefallen, dass man jetzt massiv überperformt hat, sondern man hat halt auch so wenig Tore geschossen, weil man sich so wenig Chancen erspielt hat, oft auch. Und der Druck wird ja massiv sein. Der Druck war in den letzten Wochen schon manchmal massiv und dieser Druck hat oft auch schon gelähmt. Es wurde phasenweise dann wegdiskutiert, aber natürlich macht der Kopf manchmal auch die Beine schwer. Und jetzt macht er sie wahrscheinlich nochmal schwerer, weil alle wissen, wir müssen 3 Tore schießen und dann irgendwann mit dem Blick auf die Uhr gehen. Deswegen muss man ja vermutlich mit Vollgas ins Spiel gehen und versuchen, möglichst früh das erste zu schießen und dann irgendwann das zweite nachzulegen und sich diese Option auf der dritte offen zu halten. Wir wissen aber alle, was passiert im Stadion und in den Köpfen der Spieler. Sollte die Fortuna irgendwann ein Tor schießen, das ist ja wie in der Champions League auch bei solchen Spielen oftmals im Hin- und Rückspielen. Wenn dann da mal, wenn man weiß, man braucht jetzt 3 oder 4 Tore, das geht eigentlich fast gar nicht mehr. Und natürlich auch im Wissen darum, dass so die Psyche der Mannschaft offenbar auch nicht so gut bestellt ist und dass da einige schon ziemlich zu strugglen haben mit dieser Saison. Ich bin sehr gespannt. Ich bin auch sehr gespannt, wie es im Stadion abläuft. Wie gesagt, das Schlussbild in Berlin war kein schönes. Nee. Und auch da wurde wieder der Rauswurf des Geschäftsführers von manchen gefordert, Holger Schwiebwagner. Dessen Rauswurf wurde in den letzten Monaten immer mal wieder im Stadion auch sehr lautstark gefordert. Und das kann gut sein, dass sich die Wut auch da wieder irgendwann kapriziert auf ihn, weil er halt, er war der Mann hinter diesem sportlichen Neuanfang 2024, als man Asusi und Zorniger gekickt hat.
Ja, ja.
Und seitdem ist ja faktisch alles schlechter geworden, muss man ja sagen. Letztes Jahr fast abgestiegen, jetzt vermutlich abgestiegen. Deswegen gibt es in Fürth eine latente Unruhe, die wird man auch im Stadion spüren, bin ich hundertprozentig überzeugt.
Ja.
Natürlich kann man diese Unruhe wegschieben, wenn man ein frühes Tor schießt, 2 frühe Tore schießt. Mir fehlt aber der Glaube, warum man jetzt so viele frühe Tore schießen sollte. Man hat zuletzt mit 3 Toren Unterschied gewonnen, bilde ich mir ein, im Februar 2025, also auch schon ein bisschen her. Also auch die Siege in dieser Saison waren ja keine überzeugenden oft, sondern die waren oft sehr eng. Und natürlich das Wissen darum, Noel Futkoy ist der Einzige, der die letzten 7 Tore geschossen hat. Und man hat überhaupt erst 1 der letzten 7 Spiele gewonnen als Spielvereinigung. Also warum sollte man jetzt gegen die Fortuna, die gerade einen Aufstiegskandidaten besiegt hat, unbedingt mit 3 Toren Unterschied gewinnen? Und letzter Fakt dazu, es waren die Gegentore 67 und 68, die man in Berlin bekommen hat. Also, dass man zu Null spielt, ist halt auch fast schon ausgeschlossen in Fürth. Und wenn man zu Null spielt, dann spielt man meistens auf beiden Seiten des Feldes zu Null. Mhm. Das wird aber ja auch nicht reichen. Deshalb merkt ihr, ich bin vielleicht gar kein Pessimist, sondern ein bisschen Realist und ein bisschen wohnt der pessimistische Frank in mir halt inne, dass das Glas manchmal halb leer statt halb voll ist.
Sei dir erlaubt, aber das weißt du natürlich auch, es gibt einen wichtigen Faktor. Cedric Gitten hat die 5. gelbe Karte gesehen. Das ist natürlich schon ein großer Vorteil für euch. Futkoy ist drumherum gekommen, der steht bei 4. Und Matthias Zimmermann wird auch fehlen. Auch hat ja auch eine kleine Fürther Vergangenheit, war, glaube ich, mal aus Berlin.
Ne? Beide haben eine
Fürther Vergangenheit. Ja, Itten sowieso, genau. der wird sich auch ärgern, dass er da nicht nochmal antreten kann. Ja, das wird natürlich spannend, wie wir das kompensieren können. Auf der anderen Seite, in der Tat, waren wir die letzten Spiele trotz der Niederlage auf Schalke, die aber wirklich jetzt auch keine peinliche Niederlage war, wenn man das Spiel gesehen hat, muss man sagen, dass die letzten 3 Spiele schon sehr stabil waren von Fortuna. Und ja, wir sind natürlich jetzt zuversichtlich, dass wir jetzt den letzten Schritt auch noch schaffen. Und weil wir jetzt diese Ausgangsposition haben, dass wir die nicht mehr hergeben. Aber es ist kompliziert, nur um das für unsere Leute ganz kurz noch am Ende zusammenzufassen. Also wenn Fortuna gewinnt in Fürth, dann ist der Klassenerhalt mit Sicherheit geschafft. Da braucht man dann auch nicht mehr weiter rechnen. Bei allen anderen Situationen wird es wirklich kompliziert. Also sollte Fortuna unentschieden in Fürth spielen, dann kommt es auf die anderen Partien an. Bielefeld spielt ja gegen Hertha BSC und Braunschweig spielt auswärts bei Schalke. Oder auf Schalke. Und ja, je nachdem, wie diese Spiele laufen, kann dann der Klassenerhalt geschafft werden oder nicht. Sollte zum Beispiel bei einem Unentschieden von Fortuna Bielefeld gewinnen und gleichzeitig Braunschweig verlieren, dann reicht das für den Klassenerhalt von Fortuna. Sollte Braunschweig in diesem Fall allerdings Remis spielen oder gewinnen, dann kommt Fortuna in die Relegation ebenso. Sollte Bielefeld nicht gewinnen, also verlieren oder unentschieden spielen, dann wäre auch bei einem Unentschieden bei Fortuna der Klassenerhalt geschafft. Und ja, spannender wird es dann noch bei Niederlagen in Fürth, bei 1 bis 2 Toren. Wenn Bielefeld verliert, sind wir trotzdem drin geblieben. Sollte Bielefeld punkten, dann kommt es drauf an, verliert Braunschweig höher als Fortuna, dann heißt das immer noch direkter Klassenerhalt. Gewinnt Braunschweig oder spielt Remis, verliert nicht höher in diesem Fall, dann sind wir in der Relegation, aber immerhin noch nicht abgestiegen. Und dann das Szenario, das Einzige, was Fürth zum Klassenerhalt helfen kann, über die Relegation dann, wenn Fortuna mit 3 Toren in Fürth verliert, dann kommt es drauf an, wenn Bielefeld auch verliert und Braunschweig höher verliert als Fortuna auf Schalke, dann haben wir immer noch den direkten Klassenerhalt geschafft. Sogar selbst bei einem 0-3 ist es also möglich, wenn Braunschweig 0-4 untergeht. Sollte Braunschweig das nicht tun, dann sind wir in der Relegation. Sollte Bielefeld punkten in diesem Fall und Braunschweig verliert höher als Fortuna, dann schaffen wir es trotzdem in die Relegation. Und es gibt tatsächlich nur ein Szenario, in dem wir direkt absteigen können. Okay. Die 0-3 Niederlage, Bielefeld punktet und Braunschweig punktet. Beziehungsweise verliert oder verliert nicht höher. Dann würde Fortuna direkt absteigen. So.
So, das haben wir jetzt hoffentlich alle notiert, alle Eventualitäten.
Ja, mit einer Mannschaft, wir müssen gucken, ganz kurz, um dann jetzt auch wirklich zum Ende zu kommen, die Aufstellung, also Carsten Meyer im Tor, auch wenn er ein bisschen angeschlagen war, da sehe ich keine Zweifel. Ich weiß nicht, ob inzwischen das Personalupdate kam diese Woche. Es gibt aber eine schlechte Nachricht für Michi, nämlich, dass Satoshi Tanaka im Training zurück ist und womöglich im Spieltagskader stehen wird, vielleicht nicht in der Startelf, aber gerade hinten raus kann das natürlich nochmal richtig viel Energie geben. Ja, ansonsten Zimmermann, ich glaube, ist ein No-Brainer, wird von Lündal ersetzt. Lündal, der ihn im Grunde diese Saison auch schon verdrängt hatte sportlich, aber eben durch Verletzungen jetzt etwas hinten dran stand. Das sehe ich tatsächlich fast sogar als eine kleine Verstärkung, je nachdem, wie lange Lündal durchhalten kann. Ja, und dann wird sich nicht so viel ändern. Also Oberdorf, Ekuli in der Innenverteidigung, links Christopher Lenz, solange die Kräfte reichen. Im Mittelfeld haben Sotiris und Breithaupt jetzt auch sich da ein bisschen das Vertrauen verdient. Rechts wird es Ior machen, zentral Appelkamp und links ja vermutlich nicht Ljubicic, weil der wahrscheinlich in die Spitze anstelle von Itten geht. Und ich vermute, dass Luca Raimund, der ja zuletzt auch als Einwechselspieler gegen Dresden auch ein Tor gemacht hat, da auf der linken Seite ran darf. Und ja, mein Tipp ist, also mein Gefühl sagt, das wird emotional, aber ich habe auch irgendwie das Gefühl, wenn wir da ein frühes Tor machen, dann kippt die Stimmung so ein bisschen. Und ich glaube, dann habe ich auch das Gefühl, dann wird Fürth nicht mehr die Kraft haben, sich so richtig aufzubäumen. Das sagt mir mein Gefühl. Also ich muss natürlich auch für alle hier ein bisschen optimistisch reingehen und sage, es wird ein 2-1 Auswärtssieg.
Ja, dem schließe ich mich vollumfänglich an.
Tja, ja. Du kannst dagegen halten, Michi, wenn du willst, oder du lässt es.
Ich drehe das einfach und sage, es wird ein 2-1, aber das bringt dann auch nichts mehr.
Das bringt euch nichts.
Außer
so
natürlich,
viel.
Wir wissen ja. Auch da könnten wir jetzt noch sehr viele Eventualitäten aufmachen, wenn Bielefeld verliert und Fürth gewinnt.
Ja.
Würde man da ja auch noch mit einem 2-1 Sieg nach oben rutschen. Oder wenn vielleicht sogar Braunschweig hoch verliert, hat man ja vorhin auch schon. Aber Fakt ist, Fürth muss erstmal gewinnen und dann kann man schauen. Und was du gerade schon gesagt hast mit dem frühen Tor machen und dann ist vielleicht der berühmte Ofen aus. Bei Fürth ist der Ofen oft ab der 60. aus, weil man das sieht, dass die Spieler einfach dann oder viele nicht mehr können und dass die Bank so schwach ist, dass alles, was man da von der Bank bringt, eigentlich keinen größeren Impact mehr hat. Und deswegen gehe ich nicht davon aus, wenn es 1-1 steht in der 60., dass Fürth noch 3 Tore schießen wird in der Schlussphase. Das kann ich mir einfach schwerlich vorstellen. Ich tippe jetzt einfach auf ein 2-1 und mit dem wird man trotzdem absteigen.
Okay. Dann lass mich noch meine allerletzte traditionelle Frage stellen, und zwar ist das die kulinarische Frage. Wir kennen den Frankie-Getränkemarkt, da treffen wir traditionell immer einen Kumpel von Thorsten, um ein gemeinsames Bier zu trinken. Hast du sonst noch irgendwelche Essens-Trinkens-Tipps für uns im Stadionumfeld oder in Fürth und Umgebung, wo man nicht aufgeknüpft wird, wenn man etwas Rot-Weißes statt etwas Grün-Weißes anhat?
Ich habe noch nie von Ärger mit Fürther Fans gehört.
Nee, ich auch nicht, aber ich stelle diese Frage immer und so, deswegen auch
es
heute.
Es werden bis zu 5000 Düsseldorfer erwartet in Fürth. Das ist naja, vielleicht noch ein Faktor, den wir nicht erwähnt haben. Ne?
Aber das gab ja so einen so kurzen öffentlichen Verkauf, nur der freien Verkauf.
Ja, ja, aber ich glaube, der wurde, also 2200 waren ja, oder 2300 sind ja das offizielle Gästekontingent. Und was man so in den Socials lesen konnte, gab es wohl durchaus einen größeren Ansturm auf den freien Verkauf gestern.
Also ich weiß auf jeden Fall von einigen Leuten, die im Heimbereich sein werden, die da Tickets sich gestern früh geholt haben.
Ja, was daran liegen könnte, dass die Fürtherinnen und Fürther nicht mehr so viel Interesse an ihrem Verein haben, wo es sehr schlecht läuft. Auch das ist ein größeres Problem in Fürth, dass regelmäßig sehr große Anzahl an Gästefans im Stadion ist, weil zu wenig Heimfans im Stadion sein möchten. Nur ganz kurz, am Sonntag beim Frankie bekommst du aber kein Getränk. Also das musst du dir woanders besorgen.
Ja, das stimmt. Bei der Bäckerei gibt es auch Bier.
Diese Bäckerei da an der Ecke.
Ja. Der Beck, eine Erlanger Bäckerkette. Der Beck. Ja. Ja, da gibt's Bier. Die müssten auch offen haben, ja. Also zumindest wären sie schlau, wenn sie aufmachen an diesem Tag. Gibt's auch eine Pizzabude auch noch weiter vorne. Da sind auch oft, oder waren oft Gästefans. Mittlerweile wurde der Gästeeingang ja verlegt. Ich glaube, ihr seid schon mal beim neuen Gästeeingang rein, oder?
Ja, hinten.
Der hinter dem Stadion ist.
Und so.
Genau. Ja, ja, ja. Ja. Und da gibt's dann, da ist ja fast schon ein Wohngebiet dann. Also da gibt's dann wenig zu trinken. Was sich Fürth natürlich immer anbietet, ist die Gustavstraße, die Kneipenstraße. Allerdings hat die Fürther Fanszene auch zu einem Frühshoppen dort aufgerufen ab 10.30 Uhr. Ich würde mal eher sagen, dass man da auch nicht aufgeklopft wird. Und was natürlich in Fürth immer sein muss, eigentlich ist ja fränkische Küche, die natürlich sehr fleischlastig ist. Schäuferle ist bekannt. Bratwurst muss man hier eigentlich essen. Gute fränkische Bratwurst, die im Stadion. Geht so. Bin gespannt,
was die getestet wird. Da können wir keine Kompromisse machen.
Ja, aber es gibt auch bessere, würde ich mal vorab schon mal sagen. Aber es gibt ja auch in Fürth von der Marke Grüner, das Bier kennt man ja vermutlich, gibt es ja mittlerweile auch in Berlin in den Hipster-Spätis, aber da gibt es das Grüner Brauhaus zum Beispiel, das wird vermutlich auch am Sonntag sehr voll sein. Da kann man günstig und gut essen. Es gibt auch andere kleinere Gaststätten, in denen man fränkisch essen kann. Und ansonsten fränkisches Bier gibt es ja eine sehr breite Auswahl. Insofern, ich bin zwar bekennender Antialkoholiker, aber Wasser aus Franken zu empfehlen, ist jetzt keine gute Empfehlung.
Nee, das stimmt wohl.
Noch dazu, weil Frankenbrunnen nicht gut ist. Sorry.
Okay, ja, dann wissen wir, dass wir das zumindest meiden. Ja, Michi, vielen lieben Dank, dass du dich, ja, ich sag mal jetzt in der aktuellen Situation, wir kennen das ja selber, da macht das nicht so unfassbar viel Spaß, über den eigenen Verein immer zu reden. Darum trotzdem vielen Dank, dass du dich bereit erklärt hast. Und ja, ich kann dir jetzt nicht viel Glück wünschen, das ist schon klar, ne? Ich wünsche aber grundsätzlich der Spielvereinigung Fürth ein gutes Händchen, was die zukünftigen Entscheidungen betrifft, egal in welcher Liga es am Ende dann sein wird, und ja, dass wir uns trotzdem weiterhin in der Ligatour sehen.
Ja, also vielen Dank. Ich sage vielen Dank. Ja, danke ist auch ganz meinerseits an euch beide. Vermutlich könnte es etwas dauern, wenn es am Sonntag schief geht, dass wir uns wiedersehen in der Ligatour, weil wir haben, glaube ich, ganz gut skizziert, woran die Spielfrage jetzt gerade nicht vor einer blühenden Zukunft stehen würde, wenn sie absteigt.
Ja, und da drücken wir euch auf jeden Fall die Daumen, dass es nicht zu schlimm wird. Sollte es soweit kommen, aber wir wollen jetzt auch nicht so tun, als seid ihr schon abgestiegen.
Genau.
Das wäre unseriös und auch ehrlicherweise, wir wollen es auch nicht jinxen, ne? Darum, da müssen wir auch vorsichtig sein, denn wir wollen auch nicht so tun, als seien wir schon gerettet, denn das sind wir nicht. Aber es wird nochmal ein ziemlicher Nervenkampf für uns alle am Sonntag, Das ist so, aber dann ist es vielleicht vorbei, außer man spielt Relegation, dann geht's noch weiter. Naja, wir werden sehen. Leute, haltet alle die Ohren steif und ich darf damit euch beiden und euch da draußen an dieser Stelle das Tschüss anbieten und vielleicht nehmt ihr es ja an. Ne?
Auf jeden Fall und auch von mir nochmal vielen Dank, lieber Michi, und vielen Dank an alle da draußen an den Empfangsgeräten, dass ihr uns auch in dieser 17. Vorschau die treu gehalten habt und
das haben wir noch gar nicht gesagt. Ne? 17 Vereine, 17 Vorschauen plus Schweinfurt. Jedes Auswärtsspiel diese Saison hat ein Vorschau-Interview bekommen. Ja, mal gucken, ob wir die Quote halten in der Zukunft, in welcher Liga auch immer die stattfinden wird. Ja,
alles wird gut.
Genau. Machtet gut.